die eine Person will vielleicht ganz viel auch unternehmen, ne, hier ins Theater und dann nochmal eine Party und das. Und die andere Person sagt, nee, am liebsten habe ich ruhige Abende auf dem Sofa, vielleicht was zusammen gucken, zusammen lesen, ne? Also auch dieses, ja, soll man sagen, introvertiert, extrovertiert Ding, so, ne? Genau. Wie bin ich überhaupt unter Menschen, ne? So. Und das sind ja auch alles Sachen, das ist wahrscheinlich sinnvoll, relativ zügig sich darüber Gedanken zu machen und auch wenn die Beziehung subjektiv gut läuft, trotzdem mal ein Gespräch zu gehen und zu gucken, wie stellen wir uns das eigentlich vor?
Dann ist das so, dass da wirklich so kleine Machtkämpfe entstehen um die Zeit. Also ja. Habe ich viele Paare, die entweder beide Unternehmen jeweils haben, jeder sein eigenes, oder die beide sehr hohe Jobs einfach haben, wo es dann so ist, dass darum gerungen wird, wer darf jetzt das Business-Dinner machen? Mhm. Welcher Job hat Vorrang?
Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute geht es nicht um Marketing, es geht nicht um Vertrieb, aber es geht um Psychologie, die spielt durchaus eine Rolle. Es geht um ein viel wichtigeres Thema. Viele Unternehmer gewinnen da Leads ohne Ende, ihr Konto ist voll, ne? Die reißen da richtig was, sind aber trotzdem total unglücklich. Zum Beispiel unglücklich in ihrer Beziehung. Und das Leben besteht ja immer aus Beziehungen, egal ob es eine Partnerschaft ist, privat, ob es mit Mitarbeitern ist, sind. Also immer wieder im Kern geht es ja um Beziehungen und wie Menschen miteinander interagieren. Und heute habe ich einen sehr spannenden Gast, der Florian Kleinschmidt ist bei uns zu Gast von den Lebensidealisten. Und wir wollen ja über Beziehungen sprechen, was Beziehungen ausmacht, was es für Probleme gibt im Bereich der Beziehungen. Und du bist ja einer der Top-Experten oder du auch zusammen mit deiner Frau für das Thema Beziehung, machst da Beziehungscoaching. Ja, und da wollen wir gleich mal einsteigen. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich. Bevor wir aber anfangen und eintauchen in diese Themen, was sind Probleme in Beziehungen, was macht es aus, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also bist du irgendwann aufgewacht und hast gesagt, ja, ich möchte Paare dabei unterstützen, eine erfüllende, gelungene Beziehung zu haben. Kam das von dir selbst oder das ist ja, wenn man jetzt bei der Arbeitsagentur ist und sagt, was kann ich als Beruf machen, kommt das ja wahrscheinlich nicht raus. Ne?
Nee, typischerweise eher nicht. Ne? Mhm. Ist ja auch kein klassischer Ausbildungsberuf. Mhm. Nee, also Ina und ich sind schon sehr lange zusammen und vor 14 Jahren ist das her, so die Closing Story. Deswegen kann ich das im Prinzip direkt da rausnehmen. Da haben wir gedacht, Mensch, wir würden super gerne eigentlich mit Paaren arbeiten. Mhm. Wir haben gemerkt, dass das bei uns in der Beziehung irgendwie anders und ganz gut und harmonisch läuft und bei anderen eher nicht so. Aber wir hatten damals eben keine Methodik und kein Wissen. Wir hätten sagen können, wenn man uns fragt, was sollen wir tun, kommuniziert mehr und intensiver miteinander. Das hilft aber ja typischerweise nicht, das reicht ja nicht aus. Mhm. Und ja, das haben wir dann erstmal weiter laufen lassen, weil es gab ja keine Methodik. Und ich habe schon mit 20 mein erstes Unternehmen gegründet. Und das ist 2016 in stärkeres Wachstum gekommen. Mhm. Und es gab schnell neue Mitarbeiter, die hinzukamen. Und das kennst du bestimmt, das kennen viele andere auch. Wenn man da als Führungskraft dann unerfahren ist, dann produziert das ganz schnell Konflikte im Team.
Wahrscheinlich auch im Bereich der Kommunikation. Ne?
So Kommunikation, und so. Dann Gehälter und dann ist der länger da war, vielleicht ein bisschen benachteiligt in seinem Gefühl und so weiter. Da entstehen dann Konflikte und im ersten Step denkt man natürlich, das sind Konflikte, die alle im Team passieren. Mhm. Und dann haben wir uns damals auf Anraten eines befreundeten Unternehmers einen Konfliktcoach dazugeholt, den Dieter Bischof vom Hanseatischen Institut. Mhm. Und der hat dann bei uns im Team so gut aufgeräumt und die ganzen Konflikte gelöst. Und da haben wir so ein Organigramm gesehen, wie dann nachher am Anfang noch keine Konfliktlinie zu mir lief. Und irgendwann liefen alle Konfliktlinien zu mir. Oh. Dann merkte ich, okay, das stimmt, ne, dass die Führung ist da dann häufig das Thema. Da habe ich aber auch gemerkt, dass das so gut geholfen hat. Ina hat zu dem Zeitpunkt Pädagogik mit Schwerpunkt Familienpsychologie studiert, die das Ganze natürlich beobachtet, was da so passiert, fand das mega spannend. Und dann haben wir entschieden, die Ausbildung durchlaufen wir beim Hanseatischen Institut. Mhm. Das kann privat immer nur gut sein, aber natürlich auch im Business total gut sein, wenn man weiß, wie man Verletzungen, Konflikte löst. Und im Rahmen unserer Ausbildung wird man extrem viel selbst gecoacht. Einerseits, um die Wirkung zu erfahren, andererseits, um die ganzen Trigger, die man so in sich trägt, dann loszuwerden. Denn das sage ich den Paaren immer, wenn sie zu uns kommen, das hilft uns dreien ja nicht, wenn wir zu dritt jetzt weinen, wie traurig das doch ist, weil ich das Gefühl mit empfinde und damit reingehe mit meinem Gefühl. Das wäre schon gut, auch wenn ich vielleicht Ähnliches erlebt habe, dass ich die unterstützen kann, ohne selbst zu stark getriggert zu werden, dass ich unbefangen bleiben kann.
Ja.
Und eine Nebenwirkung, wie es immer so ist, eine Nebenwirkung war, dass ich für mich festgestellt habe, dass das nicht mehr meiner Sinngebung entspricht, das erste Unternehmen. Und haben wir überlegt, was machen wir draus? Dann haben Ina und ich ein Jahr lang ein Startup aufgebaut im Bereich Achtsamkeit, wollten Challenges machen. Parallel ist aber entstanden, dass diese ganzen Challenges bei Social Media so durch die Decke gingen als kostenlose Challenges. Und dann wollte da kein Mensch Geld für bezahlen. Mhm. Das heißt, wir hatten ein Jahr lang mega Spaß, aber haben kein Geld verdient. Mhm. Und irgendwann mussten wir Geld verdienen. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt draus? Die Ausbildungen waren fertig, das Studium war fertig. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir wollten doch, das ist jetzt dann in dem Zeitpunkt 8 Jahre her, wir wollten doch vor 8 Jahren so gern mit Paaren arbeiten. Der Werkzeugkoffer ist voll, wir haben Methodiken, lass uns starten.
Cool.
Und da ich aus dem Marketing eigentlich komme, hat es dann eine Woche gedauert, um dann per Google Ads das erste Paar zu uns zu holen. Das ging dann super schnell. Eine Woche hat es gedauert.
Die bestehende Website. Wann war das? Vor ein paar Jahren?
Das war im Oktober 2020.
Das. Ja. Genau. Ja. Ja, super. Ja.
Genau.
Kurz. Also Leute haben dann gesucht nach Paar Coaching, Paar Unterstützung, ne? Dann auf eine wahrscheinlich einfache Landingpage, ne? Und so.
Wir haben das ganz einfach gemacht. Paartherapie als Keyword, 40 Kilometer Umkreis, ne? Auf die einfache Landingpage, weil nach der Erfahrung ein Jahr lang Strategien zu bauen, Dinge zu basteln und es kommt nichts bei raus, haben wir gesagt, machen wir ganz einfach, gucken jetzt ganz schnell, ob es funktioniert. Mhm. Und das ging dann ganz schnell.
Ja. Ja. Oh, super. Und dann direkt an den Start. Ja, cool. Also eine spannende Kombination dann. Und was du auch sagst, finde ich auch spannend, dass es dann gar nicht darum geht, was hast du jetzt selbst in der Beziehung für Erfahrung gemacht. Das hilft wahrscheinlich auch. Aber dann eher, um diesen Werkzeugkoffer dann auch zu bekommen, ne, vom Hanseatischen Institut und damit dann zu arbeiten, ne, um die zu unterstützen. Ne?
Ja, man kann natürlich mit anekdotischer Evidenz arbeiten ne, und sagen, was habe ich so erlebt. Aber das machen ja Freunde und Familie auch.
Ja. Ja, und man projiziert ja oft auch Sachen rein. Ne? Das kennen wir teilweise auch, dass wir auch in Ads Sachen benutzt haben, wo wir sagen, ja, irgendwie der Kunde setzt nicht um oder alles. Ne? Wo halt viele gar kein Problem mit haben oder sagen, ja, das ist dann so, ne? Aber für uns war das immer ein Problem. Wir dachten, nee, die müssen das doch nutzen und umsetzen und so, ne? Dass man halt so die eigenen Sachen damit reinmischt. Ne?
Ja. Ja, und bei vielen Themen hilft ja auch die eigene Erfahrung nicht. Also wir haben ganz häufig, dass ein Fremdgehen, eine Affäre, ein Fremdverlieben mit reingeht. Das haben wir selbst noch nicht erlebt. Da könnten wir also aus eigener Erfahrung gar nicht helfen, aber mit der methodischen Kompetenz geht es daneben. Ne?
Ja, genau, darauf zu gucken und dieser Blick von außen, ne? Das zu erkennen, ne? Weil ihr seid ja dann nicht erstmal nicht Teil des Systems, aber danach natürlich dann schon. Ne?
Genau.
Okay. Was erlebt ihr, habt ihr in den letzten Jahren so für Hauptprobleme in Beziehungen so erlebt? Was beobachtet ihr bei euren Kunden oder generell, was würdest du sagen, was sind so Hauptherausforderungen oft?
Also jedes Paar kommt erstmal damit, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Mhm. Das ist eigentlich so der Standard. Ne? Wir geraten in Konflikte, in Streit, wir können nicht gut miteinander sprechen, wir haben Themen, die wir inzwischen ausklammern müssen, weil wir das Gefühl haben, dann wird es wieder in diesen Streit gehen und daraus resultiert dann, dass die Paare ganz viel interpretieren, statt auszusprechen und Interpretationen laufen halt zu mehr als 50% in die falsche Richtung. Mhm. Ja, das erleben wir ganz häufig, das heißt, die Paare, die haben da einfach einen Bedarf an kommunikativen Fähigkeiten, weil wir das häufig von unseren Eltern so nicht mitbekommen haben. Ja, da war ja doch noch eher Gefühle verdrängen. Mhm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Bis du verheiratet bist, ist das wieder weg. Das war alles gut gemeint, aber hilft eigentlich eher dabei, Gefühle zu verdrängen und nicht sie zu verarbeiten und damit auch loslassen zu können. Und das nehmen wir halt mit und verdrängen fleißig im Erwachsenenleben und hoffen, dass das gut geht und irgendwann sammelt sich im Laufe der Beziehung so viel an, dass das nicht mehr geht und dann streitet man sich eben über den Geschirrspüler und über wirklich Kleinigkeiten, regt sich massiv über ein Feedback auf, was man sofort als Kritik auf Identitätsebene wahrnimmt, du bist kein guter Ehemann, was dann so durchschwingt und das sind dann die Dinge, die dann in größere Konflikte führen, bis hin dazu, dass eben dann größere Mangelgefühle entstehen und dann ist manchmal eben die Folge, viel häufiger als wir ursprünglich dachten, dass man eben in eine Außenbeziehung geht.
Mhm. Ist ja dann wahrscheinlich auch viel mit Scham dann verbunden, ne? Also vielleicht, ne, so ich bin kein guter Ehemann oder so, ne? Oder ne, genüge ich dem Partner oder der Partnerin so, ne? So als Gedanke, oder?
Ja, mit Scham, aber auch, dass das einfach gegen die eigene Überzeugung strebt. Also ich habe dann von mir selbst auf Identitätsebene stehen, ich bin ein guter Ehemann, ich bin ein guter Vater und wenn mir das dann anders gespiegelt wird von meiner Frau, die eigentlich ja genau das von mir denken soll, was ja mein Ziel ist, das löst halt bei vielen erstmal Ärger aus, steigert sich in Wut. Ne? Frauen macht das andersrum eher traurig, die gehen dann mehr in Traurigkeit, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man so auf Herz-Schwert-Seite dann ausbalanciert ist. Ne?
Wie zeigt das in konkreten Situationen? Weil ich kenne jetzt aus dem Unternehmertum, also meine Ex-Partnerin war auch Unternehmerin, hat mehrere Unternehmen gehabt, da war immer wieder das Problem auch mit dieser Zeit. Ne? Man ist dann am Wochenende unterwegs oder macht dann als Unternehmer trotz Team und guten Prozessen vielleicht trotzdem da mal was länger und sagt, nee, ich will jetzt bis 22 Uhr noch die Sachen weghauen oder so. Oder ich kannte das teilweise früher, irgendwie Verkaufsgespräche, irgendwie Sonntag irgendwie im Urlaub noch irgendwo gemacht und so weiter. Was sind da so typische Herausforderung? Ist das immer diese kleine Ebene, auch dieses Stichwort Haushalt, ist ja auch so ein beliebtes Thema, das kann sich ja dann wahrscheinlich so aufschaukeln auch, ne? So kleine, eigentlich vermeintlich kleine Situationen, Klassiker Spielmaschine oder so, und dann staut sich das auf, oder?
Ja, das kann man so sagen, das geht über alle Bereiche hinweg, bis hin dazu, dass eben dann der andere Part häufig das Gefühl hat, ich fühle mich alleine. Also ich fühle mich alleine verantwortlich für den Haushalt, ich bin alleinerziehend, sind so Worte, die manchmal fallen. Mhm. Na, das sind so die Dinge, wo es hinführt. Im Optimalfall, sag ich mal, wenn jemand jetzt wirklich als High-Performer unterwegs ist, hat er eher einen supportenden Partner, eine supportende Partnerin, die selber gerne die ganzen Dinge betreut, die gerne hilft und unterstützt, wo die Sprache der Liebe dann auch eben dieses für andere Gutes tun unterstützen ist. Wenn beide einen starken Karrieredrang haben, dann wird es besonders herausfordernd. Weil dann ist das wirklich nachher, ja, man würde jetzt im Motivkompass, wenn beide so rot sind und das wirklich ausleben wollen, dann ist das so, dass da wirklich so kleine Machtkämpfe entstehen um die Zeit. Also habe ich viele Paare, die entweder beide Unternehmen jeweils haben, jeder sein eigenes, oder die beide sehr hohe Jobs einfach haben, wo es dann so ist, dass darum gerungen wird, wer darf jetzt das Business-Dinner machen, welcher Job hat Vorrang häufig.
Wer holt mehr Geld rein, ne? Oder wäre es auch besser? Ne?
Also, wer holt mehr Geld rein, wer hat mehr Konsequenzen zu erwarten, ne? Wenn der CEO aus London sagt, wir haben hier Business-Dinner und man ist da eben derjenige, der mit dabei sein muss, was ist bei dem anderen, was fällt dafür aus, also auch häufig, dass Konsequenzen abgewogen werden müssen und das macht die Planung sehr, sehr komplex, also da braucht es eben ein sehr hohes Level an Kommunikation, um das eigentlich gut hinzubekommen und wir erleben vor allen Dingen dann, dass die im Unternehmen richtig gut strukturierten Unternehmer, selbstständigen Führungskräfte, die da Prozesse bauen und alles, das zu Hause nicht haben.
Ja, krass. Das heißt, im Unternehmen sind die dann erfolgreich, vernünftige Strukturen, es läuft dann und privat ist dann eher Chaos, oder?
Ja, genau. Privat gibt's da keine richtigen Strukturen, keine richtigen Zuständigkeiten. Das läuft dann ja eher so wie so ein Startup, ne, wo jeder für alles ein bisschen zuständig ist, man schaut. Und es gibt eben diese klaren Prozesse nicht, diese Anspruch da, effizient, effektiv zu sein. Auch Termine ist häufig dann schwierig, weil meistens der Wunsch ist, wenn das im Unternehmen so prozessorientiert und terminorientiert ist, dass zu Hause alles spontan und ein bisschen mehr nach Lust und Spaß laufen soll. Das ist ja auch verständlich für den reinen Freizeitanteil, aber eben nicht für diesen Pflichtanteil wie Haushalt, wir kümmern uns um die Kinder, müssen die vielleicht zum Sport fahren,
Arzttermine wahrnehmen. Feste Dates quasi mit der Frau oder Mann, ne, dass man dann irgendwie feste Zeiten vielleicht auch hat. Also das muss man ja teilweise auch planen, dass man sagt, hey, Freitag ist Kino oder dann ist Theater und so, ne?
Von den Paaren, die zu uns kommen, hat das so gut wie keiner.
Was spannend, ne? Psychologisch, weil wahrscheinlich die Leute dann sehr stark in eine Richtung, in das Extrem gehen, alles vielleicht, wie ich sagen, Kontrollfreaks, aber vielleicht im Unternehmen wirklich so unterwegs sind, alles kontrollieren und dann wahrscheinlich privat dann sagen, komm, ne, ist mir egal oder vielleicht auch dann ins andere Extrem vielleicht fallen. Ne?
So. Ja, so als wenn die Energie raus ist, ne? Also die ganze Energie für Prozesse und Klarheit ist da hineingeflossen und zu Hause soll jetzt alles halt entspannt laufen, aber so funktioniert es in der Wirklichkeit dann leider nicht. Ne?
Ja, und dann kommt man, okay, das spannend dann von den Konstellationen, ne, und diese Probleme. Siehst du das auch mit diesem Aufstauen so? Das ist manchmal auch kleinere Sachen, weil wenn jetzt jemand fremd geht, ist natürlich dann schon, sagen wir mal, extremere Sache, aber habt ihr auch, zum Beispiel auch Paare, ja, wo es eigentlich grundsätzlich gut läuft, aber dann so kleine Sachen sich aufstauen und dann quasi zu einem großen Problem werden, oder?
Ja, so beginnt das typischerweise. Ja. Es ist eine Konfliktspirale und wenn man dann nach einigen Jahren zurückblickt, wir gehen immer an den Punkt zurück, wann war es mal gut? Und wenn man sich die ersten Konflikte, die ersten emotionalen Verletzungen anschaut, die entstanden sind, das sind Kleinigkeiten, die aber jetzt in der Rückschau dafür sorgen, dass man merkt, das waren die Auslöser. Das hat man aber in dem Zeitpunkt nicht reflektiert und nicht geahnt, wo das hinführt. Ich vergleiche das immer mit so einem täglichen Snickers für den man sich entscheidet. Mhm. Obwohl der Tagesbedarf an Kalorien schon gedeckt ist, dann ist diese Entscheidung heute nicht schlimm. Wenn das in 3 Tagen nochmal passiert, eigentlich auch nicht. Wenn ich das aber jeden Tag habe, jeden Tag nur 1 Snickers, was eigentlich nicht schlimm ist, dann macht das in Summe im Jahr mehrere Kilo aus, die ich an Gewicht zunehme. Mhm. Und das ist da auch so. Jede kleine Verletzung ist einzeln genommen für sich jetzt nicht der Gamechanger und führt nicht in die Konfliktspirale. Aber diese Summe an Kleinigkeiten, die immer wieder draufgelegt wird, die macht es am Ende aus.
Dann staut es sich auf. Ja. 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 Was machst du aus deiner Sicht eine gute Beziehung aus, kann man das sagen? Weil ihr habt ja auch, das weiß ich ja auch aus dem Vorgespräch oder weil ihr auch unser Kunde seid, ne, das ist natürlich nicht nur, ihr die Leute habt, die jetzt irgendwo, wo alles total im Eimer ist, mal so gesprochen, ne, und so, sondern ihr habt ja auch wahrscheinlich Leute, wo es trotzdem gut läuft, so, aber die sagen, hey, ne, wir wollen, ne, uns mehr spüren, wir wollen, ne, mal rot gesprochen, die Beziehung auf ein neues Level bringen, ne, so, also wir wollen da halt einfach mehr haben. So, was macht da, ja, eine gute Beziehung aus, so aus deiner Sicht?
Ja, ja, das sind häufig auch bei denen es gar nicht gut läuft, ja auch, der ist ja der nächste Schritt. Ja. Man möchte ja meistens gar nicht mehr in diese Beziehung zurück, wie sie mal war, weil die hat ja in die Krise geführt, sondern möchte danach eine neue Beziehung, eine Wunschbeziehung entwickeln, wo man hin möchte. Und das wäre aus meiner Sicht mal der erste Schritt, dass man eine Wunschbeziehung überhaupt mal visualisiert.
Ja.
Und mal schaut, wie sieht die wirklich aus. Denn ganz häufig erlebe ich, dass das bei dem Moment aufgehört hat, wo man sich einig war, wir wollen ein Haus, wir wollen 2 Kinder, 3 Kinder, ein Hund wäre noch toll, das Haus soll eher so dörflich sein und das wäre schön, wenn ich mein Hobby Tennis spielen und weitermachen könnte. So, das dann wäre gut. So, das ist aber irgendwann in den 30ern bei vielen erreicht, Ende der 30er, ne, und das ist ein typischer Punkt, wo auch die Paare zu uns kommen, so der erste Rush-Hour-Punkt, wenn so das jüngste Kind 2, 3, 4 Jahre alt ist ja, und man dann merkt, irgendwie klappt dieser Wechsel vom Elternpaar, wo wir das Liebespaar eine Zeit lang pausiert haben, zurück zum Liebespaar nicht mehr so gut. Mhm. Und da schauen dann viele hin. Also die Wunschbeziehung, die wird gebraucht, dass ich erstmal weiß, wo möchte ich überhaupt hin. Dass man die gemeinsam mal erarbeitet, schaut, welche Schnittmengen hat man dort, ne, wo man das verbindet uns. Was sind so Dinge, die im Toleranzbereich liegen, wo ich dann auch ja, Spannung erzeuge, weil wenn der andere kein Tennis spielt, aber trotzdem interessiert nachfragt und mitfiebert, dann ist es ja auch super, viel Anerkennung, die daraus entsteht. Ne? Und auch welche Dinge sind da dann fortgegangen. Ich hatte ein paar im Coaching, die haben gesagt, wir haben gar keine Interessen zusammen. Und dann haben sie beide das ausgearbeitet, was in ihrer Wunschbeziehung so in diesem grünen Bereich wäre und haben dann das zusammengeführt und haben festgestellt, dass ganz viele Schnittmengen da sind. Ein Beispiel war Wandern. Aber sie haben gesagt, sie haben keine Interessen mehr. Ja, warum nicht? Die waren ein paar Mal zusammen wandern. Beim Wandern hat man viel Zeit zum Sprechen. Da haben die miteinander gesprochen, sind in Konflikte geraten, hatten das ein paar Mal und haben daraus einfach die Schlussfolgerung gezogen, wir lassen das sein, das führt in Konflikte und Wandern soll was Schönes sein, also gehen wir zusammen nicht mehr wandern. Mhm. Und so haben die eigentlich...
Also die machen Schweigewandern.
Ja, genau. Die sind wandern gegangen, aber mit anderen Menschen. Aber löst
das Problem nicht wirklich, ja.
Genau. Okay. Also das heißt, wir brauchen die Wunschbeziehung, denn in unserem Bild bräuchte man ein stabiles Fundament. Was eben bedeutet, dass man die emotionalen Verletzungen der Vergangenheit, die für heute relevant sind, aus der heute dann eben auch ganz viele neue Konflikte entstehen, dass man die aufarbeitet und die für sich gelöst hat. Denn das ist ein ganz häufiger Punkt, dass bei dem Haushaltskonflikten geht es ja nicht um den Haushalt.
Nee,
da steckt ja was ganz anderes dahinter und eben eine Historie. Und wenn ich diese Historie an Verletzungen für mich gelöst habe, dann kann ich auch bei dem Geschirrspüler wieder ein Feedback geben, was nicht in einer emotionalen Verletzung, in einem Streit landet, sondern was der andere auch dann wirklich als Feedback entgegennehmen kann.
Ja, ja.
Das heißt, dieses stabile Fundament ist wichtig, wozu teilweise auch dann dazu gehört, auf die Prägungen aus vorherigen Beziehungen, aus der Kindheit zu schauen, was ist da vielleicht entstanden. Wenn ich ein nicht gut genug Gefühl mit hineinbringe in die Beziehung, dann greife ich natürlich vieles immer mit dieser Brille, mit diesem Blickwinkel auf und fühle mich da sofort getriggert, obwohl das gar nicht so gemeint war.
Ja, das wird dann direkt auf sich persönlich gezogen, ne? Auf Identitätsebene.
Und dann hat man Lasten in der Beziehung, die da eigentlich gar nicht hingehören, die von woanders entstanden sind.
Ja, aber es ist spannend auch mit diesem eigenen Konzept, weil ich glaube, oft wird dann das Konzept von einem selbst auf die Partnerin oder Partner gelegt, aber das ist ja dann total individuell sein kann, ne? Wo man eher, wenn man jetzt zusammen wohnt in der Großstadt, irgendwie jetzt mitten in Köln oder so, ne? Oder halt auf dem Land, ne? Haus, Wohnung, Thema Kinder ja oder nein, das sind ja alles Sachen, die erstmal geklärt werden müssen. Auch, ich glaube, das ist auch ein Konflikt, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. So, ne? Die eine Person will vielleicht ganz viel auch unternehmen, ne? Hier ins Theater und dann nochmal eine Party und das. Und die andere Person sagt, nee, am liebsten habe ich ruhige Abende auf dem Sofa, vielleicht was zusammen gucken, zusammen lesen, ne? Also auch dieses, ja, so mal sagen, introvertiert-extrovertiert-Ding, so, ne? Genau. Wie bin ich überhaupt unter Menschen, ne? So. Und das sind ja auch alles Sachen, das ist wahrscheinlich sinnvoll, relativ zügig sich darüber Gedanken zu machen und auch wenn die Beziehung subjektiv gut läuft, trotzdem mal ein Gespräch zu gehen und zu gucken, wie stellen wir uns das eigentlich vor, ne? Oder was ist einem wichtig? Ne?
Ich muss erstmal ganz viel über mich selber eigentlich wissen, wie funktioniere ich und die Mechanismen in mir, um dann zu schauen, wie ist das bei meiner Partnerin, meinem Partner, um dann so einen Abgleich stattfinden zu lassen. Deswegen ist bei uns am Anfang immer relativ schnell, dass wir schon mal die ganzen kommunikativen Missverständnisse versuchen auszuräumen, indem wir einmal einen Metaprogramme-Test machen und schauen, wie filter ich überhaupt Kommunikation. Da geht schon ganz viel schief, was in Verletzungen mündet, was gar nicht sein müsste. Sprachen der Liebe, ganz häufig spreche ich natürlich dann meine Sprache, ne, und sage dem anderen ganz oft, wie sehr ich ihn liebe. Aber der braucht das gar nicht hören, das bringt dem nichts. Der möchte, dass man sich um ihn kümmert und Zeit für ihn hat. Und schon reden da beide aneinander vorbei, glauben die ganze Zeit im eigenen Bild, dass ich dem anderen zeige, wie sehr ich ihn liebe. Das passiert eben gar nicht. Und das sind so typische Dinge, die wir uns dann eben zuerst ansehen. Introvertiert, extrovertiert, auch eben ein gutes Beispiel. Ne, und dann ist immer die Frage, was macht das dann einfach, ne?
Ja, ja, ich habe auch genau Sprache der Liebe und finde auch spannend, dass du die Metaprogramme noch mit reinbringst, ne, zu gucken, ne, genau, wie filter ich, was für Informationen nehme ich überhaupt wahr, ne, bin ich auch eher, wenn ich Personen, Objektbezug und so weiter, ne, so, ne, das ist ja auch Sache, ja, was die meisten gar nicht so kennen und das ist halt immer irre bei diesen ganzen Psychologie-Themen, das macht das Leben halt so viel einfacher, wenn man darüber was weiß, ne, und da, weil im Prinzip sorgen die ja dann bei euch nicht nur dafür, dass meine Beziehung besser ist, sondern sie haben ja dann Skills, drückt das mal so technisch aus, für ihr ganzes Leben. Ne? Also was sie bis zum Tod, auch in anderen Bereichen, ob sie dann Führungskraft sind, also da kann ich die Sachen ja dann auch gut nutzen. Ne? So.
Das sind Mechanismen, die eigentlich in der zwischenmenschlichen Interaktion immer gelten und die man super übertragen kann. Ich hatte, das war ein Beispiel aus dem Coaching von 2016, ich hatte einen Mitarbeiter, da bin ich hingegangen und habe ihm immer wieder Informationen gegeben und ich bin halt aktiv geprägt, er war passiv geprägt, das wusste ich aber nicht. Das war mir damals nicht bewusst, dieses Konzept, und habe immer wieder nur Informationen genannt und mir war klar, dahinter stehen Aufgaben, weil warum soll ich zum Mitarbeiter gehen und ihn nur informieren? Natürlich soll er Dinge tun. Dann bin ich mal später hingegangen und gefragt, Mensch, hast du die Aufgaben erledigt? Und er hat mich angeguckt und gefragt, welche Aufgaben meinst denn du? Und das hat natürlich in mir was ausgelöst. Ich habe mich geärgert und gedacht, Mensch, respektiert er mich nicht? Was ist denn da los? Der macht nicht, was er soll. Was stimmt da nicht? Bis wir dann später eben in diesem Coaching gemerkt haben, dass er die Aufgaben nicht verstanden hat, weil ich hätte sie als Aufgaben konkret benennen müssen. Und mit dem Wissen kann man natürlich dann ganz anders auf Mitarbeiter auch zugehen. Auch für die Verhältnisse zwischen den Kindern, mit den eigenen Eltern. Also es ist überall total gut von sich selber zu wissen, wie man so filtert und daraus auch verstehen können, wie andere eventuell filtern könnten. Das kann man ja so ein bisschen rausfinden dann und versteht die zwischenmenschlichen Zusammenhänge viel besser. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und halt in dem Zusammenhang auch spannend, gibt es auch diesen, würde ich sagen, Witz, aber ne, dieses, ne, ja, die Spielmaschine ist fertig durchgelaufen. Jo, danke für die Info. Ne?
Ja, genau.
Aber eine andere Person würde vielleicht sagen, ja, alles klar, ich räume sie aus. Ne? Dann gibt es vielleicht auch das andere Extrem, dass man alles als Aufgabe irgendwie versteht und immer springt, ne, bei jeder Kleinigkeit. Ne, so. Also hat alles Vor- und Nachteile. So, ne?
Dann, ja, genau, bei diesem Test kommt ja immer so ein Prozenteinteil raus. Ja. Und der liegt ja ganz häufig irgendwo zwischen 40% und 60%. Also man hat irgendwie immer beide Anteile in sich. Spannend wird es natürlich, wenn der eine eher so bei 20-30% liegt und der andere bei 80 und man eine große Differenz hat, das sind die Punkte, wo man hinschaut und da merken die auch ganz schnell, stimmt, das haben wir ständig. Der eine ist In-Timer, der andere ist Through-Timer und sagen dann, ja klar, deswegen nervt mich das so extrem, wenn du immer zu spät kommst und deswegen ist dir das gar nicht so wichtig, immer pünktlich zu sein. Ja, und schon ist da so ein Verständnis, das sorgt
ja,
schon.
Ja, wenn man das weiß, ne, so, ne, auch Motive, was den Leuten wichtig ist und so, und dann kann man darauf Rücksicht nehmen, ne, wenn man möchte. Und das ist ja auch mal auch situationsabhängig. Ne? Ich bin ja auch nie so ein Mega-Fan von diesem introvertiert, extrovertiert, weil es gibt immer Leute, die dann sehr zurückhaltend sind, vielleicht in bestimmten Kontexten. Dann sind sie irgendwie mit ihren besten Freundinnen unterwegs und dann sind sie ultra extrovertiert. Ne? Das ist ja immer auch die Situation. Oder du sprachst das ja auch von den erfolgreichen Unternehmern, die im Job dann zack, zack, alles unter Kontrolle haben, ne? Und privat dann total anders dann sind, ne? Und dadurch ja ihre Beziehung auch nicht so schön leben können. Ne?
Ja. Ja, man kann ja auch immer, und das ist ja das Ziel auch nachher, sich in eine andere Position reinbegeben, dass man so eine innere Freiheit hat. Mhm. Also ich bin auch introvertiert regenerierend. Das heißt, die Autofahrt hierher, die ist für mich entspannend, wenn ich allein im Auto sitze. Und ich kann jetzt aber trotzdem mit dir einen Podcast machen, kann mich mit dir unterhalten, ich kann Coachings machen. Aber wenn ich jetzt den Tag voller Coachings habe, dann ist am Ende des Tages auch mein Kommunikationspuffer leer, dann brauche ich auch
morgen Abend dann, ne? Wobei wir sind ja in unserem Schloss-Event morgen auch nur 30 Leute, wir halten das ja auch kleiner, ne? Damit's ein bisschen, ja, aber ja, ist trotzdem dann, ne?
Genau, morgen Abend nach dem Schloss-Event, da ist dann für mich Ruhe, und wenn ich dann sehe, ein Freund ruft mich an, dann schreibe ich kurz zurück, ich melde mich morgen, für heute bin ich durch, ich brauche Pause, morgen lass uns telefonieren.
Ja, aber wenn man allein dann das bei euch mitbekommt und auch natürlich dann als Paar bei euch rausfindet, wie die andere Person dann tickt, kann ich halt darauf Rücksicht nehmen. Dann würde ich da dann zweimal nachfragen, so, hey, wie sieht's aus, Schatz? Jetzt hier Party und kann nicht sein, ne? Wir müssen jetzt auch nochmal abends ordentlich feiern gehen. Und die hatte dann vielleicht, weiß nicht, ist vielleicht Lehrerin, hat den ganzen Tag dann mit Schülern zu tun, so. Und dann sagt die so, nee, nein, danke, ne? Ich setze mich aufs Sofa und fertig. Und durch das Wissen kann ich es ja viel besser verstehen, ne? Und allein das hilft ja dann schon, ne? Dass ich bestimmte Fragen dann nicht mehr stelle und sage, nee, komm, lass die jetzt einfach auf ihren Sofa sitzen und dann kann die da entspannen und so, und ich mache dann selber halt irgendwas anderes. Ne?
Ich komme aus so einer negativen Interpretationsschleife raus. Mhm. Ich kann mich dann fragen, kann es auch anders sein, und kann beim anderen eine gute Absicht besser erkennen, während ich vorher vielleicht dachte, Mensch, ich bin dem nicht wichtig. Ich habe dem jetzt schon 5-mal gesagt, dass mich das stört, auch wenn es nur 3 Minuten unpünktlich ist, aber der kann es nicht einhalten. Der nimmt mich nicht wahr, der sieht mich nicht, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, dann kann man aus diesen ganzen Interpretationsschleifen rauskommen und sieht, ah, okay, das ist wirklich ihm nicht so wichtig, und fällt ihm aufgrund seiner Prägung unheimlich schwer, sich an sowas zu halten. Und dann kann man schauen, wie kann man das zusammenführen. Ne?
Ja, ja, um das zu verstehen. Ja. Genau. Ein Teil eurer Arbeit sind ja auch die Systemgesetze, ne, vom Hanseatischen Institut und die Sachen. Ich kenne das jetzt aus dem Bereich der Führung von Family, die uns da ein paar Sachen schon mal so grob damals gezeigt haben und so weiter. Ne. Wie weit spielen die eine Rolle? Hast du vielleicht auch ein Beispiel für das ein oder andere Systemgesetz? Weil das klingt ja jetzt erstmal sehr technisch, ne, wo ich denke, ja, nette, romantische, schöne Beziehung, Systemgesetz, ne, klingt jetzt ja ein bisschen so technokratisch. Was heißt das denn so in der Praxis? Hast du so ein paar Beispiele dafür? Weil ich weiß halt selber aus der Praxis, zumindest aus dem Unternehmertum, dass das halt sehr, sehr, sehr mächtig ist, diese Sache. Also,
ja, also das liegt jetzt daran, dass der Dieter Bischof, der das entwickelt hat, der ist eben Physiker.
Ah, okay.
Deswegen hat er so Begriffe, und manchmal sind die Schaubilder, die wir dann auch so haben, sind dann eben auch, sehen dann erstmal auf den ersten Blick technisch und kompliziert aus, sind sie aber eigentlich gar nicht. Mhm. Und die Systemgesetze heißen so, weil die für alle zwischenmenschlichen Systeme gelten. Egal, ob das Eltern-Kind-Beziehung ist, ob das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ist, ob das innerhalb des Teams ist. Also das gilt für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, ist eben ein super Leitfaden, wie wir herstellen können, dass wir uns miteinander gut fühlen, oder eben erkennen, wann wir Verletzungen erzeugen auf einer eher etwas abstrakteren Ebene. Was da genau passiert in den Gefühlen, das ist immer bei jedem etwas unterschiedlich. Also ob ich dann wütend werde oder traurig werde, das hängt von anderen Faktoren ab. Mhm. Und für Paare sind die ersten 3 Systemgesetze und die letzten beiden wichtig. Das sind 10. Mhm. Ja, und die 5 in der Mitte, die sind eher in größeren Organisationen, also wirklich in Teams, Vereinen, größeren Familien. Da ist es relevant, aber so in der Paarkonstellation oder in so einer kleinen Kernfamilie, das sind die ersten 3 und die letzten 2. Die ersten 3 heißen Zugehörigkeit, kein Ausschluss. Das heißt, ich möchte mich immer zugehörig fühlen. Mhm. Ja, das kennt man vielleicht auch im Team, ne, wenn wir eigentlich vielleicht ein Team sind aus 4 Leuten plus eine Führungskraft, und die Führungskraft sagt, wir machen mit 3 davon ein Meeting. Dann fühlt sich die 4. Person schlecht, weil sie sich ausgeschlossen fühlt. In Beziehungen ist ganz häufig schon, fängt es da an, wenn wir Entscheidungen alleine treffen, wo das Gefühl ist, das müssten wir zu 2 treffen. Da gibt es ganz viele kleine Entscheidungen, wo das dann so hinführen kann. Im Großen ist der größte Ausschluss natürlich eine Trennung, Fremdgehen, Affäre. Das sind die größten Ausschlüsse.
Und ich kenne das von dem Beispiel, das hatte ich mal früher, als ich ja viel auch vor über 10 Jahren noch um meine Psychologiepraxis hatte in Köln, war auch eine Konstellation, wo dann halt ein Vater immer was mit den Kindern gemacht hatte, irgendwie Ausflüge und so, und die Frau wurde immer ausgeschlossen und er dachte halt, das wäre okay für sie, dann hat sie Zeit für sich, und sie fand das aber eigentlich ganz schlimm, aber hat sich nicht getraut, das zu sagen, ne? Und wurde quasi aus diesen Freizeitaktivitäten, ne, ausgeschlossen, ne? Quasi so der Freizeitpapi, der dann den Spaß hat, und sie, ne, kam dann halt zu kurz, und weil er halt dachte, das ist typisch Halluzinieren, das kennt man auch im Sales, ne? Man denkt dann halt, ne, die Person, der würde das, ne, wäre für die gut, ne, aber, ne, eigentlich nicht, ne, ist wahrscheinlich auch bei euch immer wieder Thema, dass Leute halt denken, sie könnten Gedanken lesen, ne.
Absolut, genau. Also ich kenne meinen Partner so gut, ja, ne, dass das ist ein ganz häufiger Irrglaube, mhm, ja, deswegen ist das eins der Systemgesetze eben auch aussprechen, was ist, und anerkennen, was ist, ne, weil, und nicht interpretieren, was ist, sondern es geht wirklich darum auszusprechen, was sind meine Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle. Und in deinem Beispiel gerade, da wäre ganz klassisch, wenn wiederum der Mann sich bei den Erziehungsfragen ausgeschlossen fühlt, weil das dann in dieser Konstellation vielleicht eher die Frau macht und deswegen die Frau auch nochmal schlechtere Gefühle hat, weil sie sagt, ich bin quasi die Böse, ich muss hier die Regeln für die Kinder machen, und du bist der Gute, du hast den Freizeitspaß. Das wäre so ganz klassisch eigentlich dann. Ne?
Ja, ja. Und darüber, und das Spannende ist, es könnte ja auch okay sein. Ne? Also es kann ja auch für die Konstellation okay sein, dass diese Rolle so ist, ne? Irgendwie die strenge Mama und der liebe Papa, ne? Der dann, aber, ne, das ist ja immer die Frage, ne? Weil es gibt ja auch mal wieder Konstellationen, wo man denkt so, das müsste jetzt so und so sein, aber für manche ist ja auch eine bestimmte Konstellation, wo man von außen denkt so, nee, das geht gar nicht, trotzdem passend, ne? So.
Ja, deswegen schauen wir, dass wir immer nicht unsere eigene Meinung reingeben, weil es soll ja keine unsere Beziehung leben, sondern eine eigene schöne Beziehung finden. Deswegen ist stimmig oder unstimmig, so dieser innere Kompass, der ist entscheidend. Und wenn das Paar sagt, dass es für beide stimmig ist, egal was sie sich gerade ausgedacht haben und entschieden haben, dann ist okay. Nur sobald einer von beiden sagt, das ist unstimmig, das fühlt sich nicht gut an, dann müsste man schauen, was könnte man tun, lernen, verändern, damit es stimmig wird. Genau, Systemgesetz 2 ist Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Klingt ganz logisch, aber da steckt natürlich super viel drin. Na, ich fühle mich nicht gesehen, nicht respektiert, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Also ne, die Frau ganz häufig, wir haben immer noch viel die klassische Konstellation, dass doch mehr der Mann Vollzeit arbeitet, die Frau Teilzeit und mehr Care-Arbeit übernimmt. Und dann die Frau, die sich häufig nicht gesehen fühlt, ne, bei diesen Aufgaben, dann das Gefühl hat, das ist weniger wert als das, was Geld bringt. Der Mann wiederum, der sagt, ich möchte aber mehr Anerkennung dafür, dass ich 50 Stunden im Büro bin, ne, und ich kann deswegen nicht so viel da sein. Das steckt da häufig drin. Und das Dritte ist dann Ausgleich von Geben und Nehmen. Das ist alles das, wo man so Konten führen könnte. Ne, wer macht wie viel von, wer verdient wie viel Geld, wer hat wie viel Freizeit für sich, kümmert sich wie viel um Kinder, Haushalt.
Wie oft geputzt zu Hause.
Ne? Genau, richtig. Ne? Und das kann man natürlich nie auf ein Level bringen. Also, dass man jetzt 50-50 Geld verdient, das kann nie das Ziel sein. Das geht immer darum, dass sich das in Summe aller Dinge stimmig anfühlt. Dass man sagt, beide geben so die gleiche Energie rein, dass man das Beste rausholt. Das ist immer ganz gut vergleichbar mit dem Fußballspiel. Da würde der Stürmer nie erwarten, dass der Verteidiger genauso viele Tore schießt. Der würde aber erwarten, dass der hinten eben Vollgas gibt und würde sich vielleicht andere Metriken angucken, wie vielleicht, wie viele Kilometer ist man gelaufen oder andere Dinge, um festzustellen, hat der genauso viel Energie reingegeben. Und wenn ja, dann ist das im Ausgleich von Geben und Nehmen in Ordnung.
Ja, spannend. Ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dann die ganze Zeit eine Rechnung zu führen. Okay, jetzt hast du so viel das gemacht und so weiter. Oder wie ich es irgendwie aus früher WG irgendwie kenne, dass man irgendwie so einen Haushaltsplan hat und irgendwie dann aufrechnet, wer hat wie viel gemacht so. Ne, aber dass man halt ja wahrscheinlich dieses Stimmige, was du gerade sagst, ne, also einfach merkt, es fühlt sich stimmig an, ne, du hast das gemacht oder dies, aber es ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, dass wenn ich alles dann da, ne, durchrechne in dem Sinne. Ne?
Nee, das kippt ganz häufig, wenn, also man rechnet es nicht durch, das ist richtig, das ist viel zu anstrengend und nimmt dem Ganzen ja auch irgendwie die Freude, aber es kippt dann, wenn Systemgesetz 2, Anerkennung, Wertschätzung verletzt ist. Also angenommen, einer macht 80% im Haushalt, der andere 20, aber der 20% macht, der erkennt das nicht an und lobt und sagt, hey, hast du toll gemacht, schön, ne, alles so schick hier, sondern sagt, ja, da hast du was vergessen und die Ecke ist noch dreckig und jetzt wisch doch mal bitte ordentlich Staub, dann kippt das irgendwann und dann sagt der 80% macht, weißt du was, lass uns doch mal so schauen, dass du jetzt genauso viel machst wie ich, wir packen das mal auf 50-50 und dann kann das anfangen, dass so eine Rechnerei entsteht, was dann aber eben auch in eine eher unschöne Spirale hineinführt.
Und ich glaube ja auch, wenn du die Verbindung dann zu der anderen Person nicht hast, wird es ja auch schwer mit vernünftigen Argumenten anzukommen. Ne? Also, dass man dann halt sagt, hier, das habe ich gemacht und dies und das, ne? Und denkt, ja, halt, wieso hat die Person das nicht gesehen? Ne? So, und aber ich glaube, das funktioniert dann wahrscheinlich auch nur, wenn halt eine Verbindung dann da ist, ne? So zu der Person.
Ja, vor allen Dingen, das wäre jetzt so ein kognitiver Ansatz, aber es geht ja ganz viel ums Gefühl.
Ja.
Wir lernen natürlich viel, dass wir mit Wissen und Fähigkeiten Probleme lösen können, allein schon durch Schulsystem. Aber normalerweise geht es ganz häufig erstmal ums Gefühl. Mhm. Deswegen, das ist auch ein ganz typischer Konflikt, gerade so zwischen Männern und Frauen eben, dass der Mann gerne Lösungen, Ratschläge erteilt, aber die Frau möchte eigentlich nur emotional abgeholt werden. Mhm. Das heißt, die will eigentlich nur, dass der Mann empathisch zuhört, sie vielleicht umarmt und sagt, kann ich nachvollziehen, mir wird es damit auch schlecht gehen, ich verstehe dich. Das war's. Mhm. Die Frau ist häufig fit genug und kognitiv auf der Höhe, die braucht diesen Tipp nicht und fühlt sich dann nicht gesehen und wird eher noch ärgerlich darüber, dass sie einen Ratschlag bekommt. Und der Mann ist verwundert, warum jetzt dieser Ratschlag so abgelehnt wird.
Genau. Und, hat auch eine super Idee. Ne,
genau, es hilft doch weiter. Ja. Aber die Frau sagte, die Idee hatte ich schon lange selbst. Mhm. Das brauchte ich gar nicht. Mhm. Ich möchte einfach nur emotionale Unterstützung.
Ja.
Wobei wir auch immer häufiger jetzt erleben, dass es auch andersrum ist. Also, dass dieser Stereotyp sich verändert und auch der Mann immer häufiger emotionalen Halt, Unterstützung sucht und da auch immer mehr Emotionalität reinkommt.
Ja, ich kann mir vorstellen, bei so Power-Pärchen, ne, die jetzt irgendwie beide ein Unternehmen haben oder gar in einem Unternehmen zusammenarbeiten irgendwie, ne, als Führungskräfte oder so, ne, dass dann auch diese Challenge ist, auch mit Tipps und Strategien, ne, dass man dann irgendwie versucht, ja, untereinander zu pushen, ne. Gut, dann gibt es ja diesen Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Das ist ja erstmal, klingt so ein bisschen widersprüchlich, ne? So eigentlich sagt man ja gleich und gleich oder Gegensätze ziehen sich an. Wie siehst du das so aus der Erfahrung, aus den ganzen paar Coachings? Oder sind vielleicht beide Varianten falsch oder richtig?
Beide Varianten, würde ich sagen, sind richtig, aber ich würde sagen, anders als man denkt. Mhm. Denn gleich und gleich gesellt sich und Gegensätze ziehen sich an, passiert in einem Paar zeitgleich. Ah, weil wir sagen mal, Paare kommen wie Puzzlestücke zusammen. Und das Gleich und Gleich ist häufig in der Herkunftsfamilie irgendwo zu finden. Mhm. Das heißt, die haben häufig ähnliche, leicht abgewandelt, aber ähnliche Geschichten. Was so mit den Eltern, wie die Elternbeziehung war, da finden sich ganz häufig Parallelen. Und dann wiederum, die Gegensätze, die sich anziehen, sind häufig die unterschiedlichen Themen, die unterschiedlichen Prägungen, wo man einen guten Ausgleich erfahren kann. Mhm. Also wenn ich jetzt jemand bin, der das schwer hat, Dinge auszusprechen und eher so für sich zurückgezogen ist, dann kann das sehr gut matchen mit jemandem, der das so gerade raushaut, fast schon so ein bisschen poltert und zu viel des Guten und deswegen auch schon ab und zu mal aneckt. Und da ist dann häufig nämlich dann die Lernerfahrung drin, dass der eine dem anderen zeigen könnte, wie man ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen entspannter, vielleicht ein wenig diplomatischer Dinge ausdrückt, während der andere lernen könnte, aus sich herauszukommen, Dinge auszusprechen und merkt, wenn er ausspricht, hat das keine negative Konsequenz, wie es vielleicht mal als Kind so war, sondern das wird vom anderen angenommen und wird gewertschätzt und es passieren gute Veränderungen.
Genau, ne? Gerade weil man es dann äußert, ne? Und nichts irgendwie runterstuckt oder wir hatten das ja am Anfang mit Verdrängen, ne? Bestimmte Gefühle, ne? So.
Ja, die Verdränger sind ganz, ganz viel dabei, ja. Mhm. Das ist das Hauptproblem eigentlich. Das verdrängt wird und damit gesammelt wird.
Ja. Ja. Und dann natürlich auch wieder halluziniert. Ne? Wie kommt das jetzt an? Kann ich das jetzt wirklich sagen, diesen Wunsch oder so? Ne? Oder kann ich einen Zweifel äußern? Ne? Und dann, ja.
Ja, mit ganz viel Vorerfahrung natürlich. Ja. Man hat das vielleicht irgendwann mal probiert sogar. Und dann ist das nicht gut angekommen, weil man vielleicht damals noch nicht die kommunikativen Fähigkeiten hatte, weil ich vielleicht mit 25 mit meiner Frau zusammengekommen bin und da war das eben noch nicht so, dass ich mich so gut ausdrücken konnte, war rhetorisch nicht so stark, konnte mich nicht so gut reflektieren und da ist das nicht gut angekommen. Jetzt bin ich aber Mitte, Ende 30, habe vielleicht diverse Kommunikationsseminare besucht und bin sehr versiert, könnte es eigentlich, aber habe immer noch diese alte Angst in mir, dass das dann in den Konflikt führt. Deswegen haben wir auch ganz häufig kommunikativ sehr starke Menschen, die auch beruflich sehr stark kommunizieren und das gebraucht wird, aber die das privat in der Beziehung nicht so auf die Straße bringen können, was sie eigentlich an Fähigkeiten haben.
Müssen sie wahrscheinlich ab und zu auch irgendwie so ihr Ego auch überwinden, ne? Zu sagen, weil sie eigentlich dann denken, ja, Kommunikation, genau das kann ich am besten und so, ne? Und trotzdem in dem Bereich halt dann nicht, ne? Und ist natürlich auch immer, man weiß ja nur das, was man selbst im Kopf hat. Ne? Dazu dient ja auch so ein Coaching, Mentoring, dass man ja von außen nochmal drauf guckt und sagt, hey, was ist da denn, ne? Oder was ist da denn für ein Muster, ne?
Ja. Glücklicherweise sind diese Menschen dann sehr coaching-affin.
Ja,
ja, und kennen gut. Das aus dem Business, dass das eben sehr hilft, wenn man, dass die empfinden das dann ja eher als Turbo, als eine Abkürzung nehmen.
Ich ja, auch etwas Gutes, was sie sich tun. Nicht so, ich habe ein Problem oder es ist eine Schwäche, ne, sondern eigentlich so, hey, ne, ich tue mir jetzt was Gutes, ich sorge dafür und es gibt da nichts Wichtigeres als die Beziehung, ne, so, dass es uns wieder gut geht. Ne, so.
Ja.
Perfekt. Ja. Hm. Gibt es so bestimmte Erfolgsgeschichten, die ihr hattet bei euren Kunden? Also klar, du darfst ja jetzt keinen Kunden nennen oder so, ne? Das ist ja alles vertraulich und so, aber gibt es so bestimmte Geschichten, die du vielleicht auch in den letzten Jahren so erlebt hast, wo du sagst, boah, das war irgendwie besonders toll oder irgendwie irgendwo eine besondere Konstellation oder Leute, die, weiß nicht, schon beim Scheidungsanwalt waren oder so oder auch, wo alles eigentlich gut lief und die trotzdem noch viel so entdeckt haben, wo sie sagen, hey, das ist noch eine Bereicherung.
Ja, wir haben super viele Erfolgsgeschichten, das ist immer schwierig, die passenden rauszusuchen. Mhm. Am besten bei uns in dem Podcast hören, da sind wirklich genau. Viele, die wir dann so zwischendurch erwähnen. Mhm. Also was jetzt zuletzt besonders in Erinnerung geblieben sind bei mir jetzt zwei Paare. Also bei mir sind meistens Paare, wo irgendwie ein Unternehmen mit einer Rolle spielt, weil es einfach am besten matcht, weil ich selber seit 20 Jahren Unternehmer bin und dann kann ich die Seite gut verstehen. Dann habe ich mit Ina zusammen noch ein Unternehmen gegründet. Da sind dann viele Konstellationen, wo das gut passt. Ich hatte ein Paar zum Beispiel, da war es so, dass sie dann eben wegen ihrer Paarthematik kamen. Wir haben aber nur einen Termin als Paar gemacht und haben dann eigentlich rausgefunden, dass das alles Themen sind, die aus dem Unternehmen resultieren, weil eben dieses Thema Work-Life-Balance nicht so funktioniert, wie es der Begriff eigentlich ja, einem zeigt. Es gibt aus unserer Sicht eine Life-Balance, weil man kann das zumindest im tiefer liegenden Gefühl nicht trennen. Mhm. Vielleicht kann man kognitiv versuchen, irgendwelche Schranken zu bauen, aber im tiefer liegenden Gefühl geht das nicht. Das heißt, der hat so viel Stress auf der Arbeit gehabt, so viel Konflikte dort gehabt, dass wir dann rübergegangen sind und haben gesagt, wir machen Unternehmenscoaching draus, wir lösen dort die Konflikte auf und sorgen dafür, dass er eben nicht mehr so viel Stress mitbringt, geschaut, was sind die Dinge, die stressen und da sind verschiedene Dinge dann entstanden, dass auch durchaus ein, zwei Mitarbeiter gehen mussten, wo man nicht mehr auf einen grünen Zweig kam, das hat aber neue Türen geöffnet, vorher hatte er lange Zeit Recruiting-Probleme, dann kamen auf einmal 5 aus einem Bereich, wo er sagte, normalerweise findet man da niemanden. Mhm. Ja, und cool. Hat dann gemerkt, okay, da ist die Stimmung so anders geworden, dass das anscheinend wieder anziehend geworden ist. Mhm. Und dann haben wir irgendwann nochmal zu dritt wieder einen Termin gemacht, um jetzt zu schauen, wie ist denn auch die Wirkung jetzt auf die Beziehung? Hat das gebracht, was wir uns erhofft haben? Und das war auch so. Die waren beide sehr zufrieden. Und ein anderes Paar, was ich erinnere, da das war sehr schön, weil da gab es dann letztes Jahr zu Weihnachten nochmal eine persönliche Karte für das Coaching. Also die waren sehr zufrieden. Da spielte eine Affäre eine Rolle. Da wäre es dann darum gegangen, hätten wir es nicht gelöst, dass natürlich die Familie irgendwie getrennt hätte. Es stand im Raum, dass derjenige, der die Affäre hatte, den Job hätte verlassen müssen. Krass. Weil das natürlich etwas ist, was selten Akzeptanz findet. Das findet häufig im beruflichen Kontext statt. Mhm. Und eine typische Forderung ganz am Anfang aus der Verletzung heraus ist, kein Kontakt mehr, du musst den Job wechseln. Mhm. Ich kann das nicht mehr ertragen, dass du da auf denjenigen noch treffen kannst. Und da konnten wir die Verletzung gut lösen. Vor allen Dingen am Anfang war einer von den beiden, der eben betroffen war sozusagen, dann auch sehr stark getriggert, hatte Panikattacken und so weiter. Mhm. Das haben wir sehr gut in den Griff gekriegt und die haben dann eben diese Karte geschrieben, dass das jetzt in der Familie richtig gut läuft, dass alles funktioniert und derjenige, dem es passiert ist, hat auch reingeschrieben und ich kann jetzt sogar meinen Job behalten, das ist für den anderen in Ordnung.
Krass.
Ja, und das sind natürlich dann coole Geschichten, wenn das so funktioniert, wenn du weißt, das liegt auch daran, das war so der Traumjob. Also den Job gefunden, den einen, sondern du weißt, das hast du geschafft mit denen gemeinsam, dass sie diesen Job behalten können und die beiden Kinder können Elternpaar und Liebespaar jetzt sogar wieder behalten, das ist schon toll.
Echt toll, da weiß man genau, dafür macht man das, ne? Ja. Und spannend, dieses Zusammenspiel, ne? Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, zwischen, ne, dass es diese Trennung eigentlich nicht gibt, ne, privat und Arbeit, ne? Wenn ich dann auf der Arbeit viel Probleme habe, dann kann sich das negativ auswirken, ne? Ich würde sagen, fast immer auf die Beziehung und umgekehrt genauso, ne? Ich frage auch mal bei Mitarbeitern, wenn irgendwo mal einen schlechten Tag hat oder ich merke irgendwas, merkt man manchmal auch in der Körpersprache, passt nicht so, ne? Sage ich immer, ne? Passt alles, ne? Wenn irgendwas ist, ne? Vielleicht auch privat, dann kannst du ruhig nicht sagen, ne? Oder sag einfach Bescheid, ne, wenn irgendwas ist, ne? Weil ich finde, man merkt das sehr schnell bei den Leuten, ne? Und merkt dann, okay, ne? Und oft hat es dann mit der Arbeit gar nichts zu tun, ne? Sondern ist irgendwie privat, welchen Unfall gewesen, hatten wir letztens mit einer Mitarbeiterin, wo der, ne, wo der Mann dann einen Unfall hatte und so, und dann, ne, dann weiß man aber einfach Bescheid, ne, und kann halt damit umgehen, ne, oder auf Rücksicht nehmen.
Man braucht sich nur mal beobachten, ne, wenn man morgens, bevor man das Haus verlässt, auf dem Weg zum Büro vielleicht noch einen Konflikt hatte mit den Kindern, mit der Frau, mit dem Mann. Mal schauen, wie läuft dann die erste Stunde.
Ja.
Weil dann ist es ganz typisch, dass man so die erste halbe Stunde, Stunde im Job erstmal braucht, um überhaupt mal die Wut abzubauen.
Ja.
Da ist man einfach nicht so offen, nicht so, die Performance ist eine andere.
Ja.
Als wenn ich rausgehe und sage, Mensch, geiler Vormittag gewesen, freue mich heute Nachmittag meine Kinder, meine Frau wieder zu sehen. Mhm. Das ist einfach was ganz anderes. Ich würde schon sagen, dass es die Performance sehr, sehr beeinträchtigt.
Ja, genau, wie halt auch auch Schlaf, ne? Wenn man abends immer wieder wilde Diskussionen hat, es muss ja kein Riesenstreit sein und so, ne? Dann kann man natürlich alle möglichen Schlaftipps, alles muss dunkel sein und Handy aus dem Zimmer und so machen, aber wenn halt da halt einige ja, Konflikte oder immer wieder Diskussionen waren, vielleicht auch einfach negative Diskussionen, ne? Ist ja klar, dass ich dann immer wieder schlecht schlafe und vielleicht auch gar nicht weiß, warum, und dann nimmt man die typischen Tricks, die man so findet im Internet. Aber eigentlich ist das Problem dann halt ganz woanders, ne? Auch in dieser Konstellation. Ne?
So. Ja, wann finden Paare Zeit zum Reden? 21 Uhr, wenn die Kinder schlafen dann.
Ja.
Ne? Und dann geht das los. Beide schon Sorge, dass das wieder lange dauern wird. Dann geht es bis 1 Uhr nachts und um 6 Uhr ist das erste Kind wach. Da bleibt nicht viel Schlaf. Und wenn man dann um 1 Uhr schlafen geht, dann braucht es ja auch eine ganze Zeit, bis man dann überhaupt einschlafen kann mit den ganzen negativen Emotionen, die man mitnimmt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, abschließend noch die Frage, wir hatten schon ein bisschen gesprochen auch über Unternehmerpaare speziell, weil die meisten, die jetzt zuhören, sind Unternehmer, ne? Wir hatten schon darüber gesprochen, ne? Einmal vielleicht dieser Ehrgeiz, vielleicht auch dieses gegenseitig Challengen, Pushen da mit reinspielt, ne? Den anderen übertrumpfen. Gibt es sonst noch so Aspekte, wo du sagst, gerade wenn ihr Unternehmerpaare coacht, die da nochmal besonders sind, als vielleicht wenn zwei ein Paar einfach beide Lehrer sind oder so?
Ja, man hat einfach ein ganz anderes Verantwortungsgefühl, weil wenn man angestellt ist, hat man ja typischerweise vielleicht für ein kleines Team Verantwortung, aber ja auch nicht unbedingt, weil man es vielleicht gar nicht so mag. Als Unternehmer hat man ja, je nachdem wie viele Personen man hat, für seine ganzen Mitarbeiter fühlt man sich verantwortlich, für seine Kunden und die Ergebnisse fühlt man sich verantwortlich. Das heißt, man hat nochmal einen zweiten Aspekt neben der Familie, wo man viel Verantwortung spürt, und das ist manchmal in so einem Prioritätenkonflikt oder in so einem Verantwortungskonflikt, dass man schaut, wo investiert man jetzt seine Energie hin. Und das ist was wir häufig erleben, was dann bei dem Teil, der kein Unternehmen hat, immer innerlich so mitschwingt. Ich wäre gern die Nummer eins und fühlt sich nicht als Nummer eins, sondern eher, das Unternehmen hat immer Vorrang. Wenn dein Kunde anruft, dann bist du da. Du bist viel am Handy, also auch viel diese Ablenkung spielt eine Rolle, dass die Unternehmer das eher schwer haben, das abzugrenzen.
Ja.
Der Angestellte, so ist das Bild, nicht in allen Jobs, aber der lässt dann um 17, 18 Uhr den Stift fallen, fährt nach Hause und kann ins Familienleben eintauchen. Der Unternehmer nimmt das ja irgendwie immer mit.
Ne? Was ja auch nicht immer schlimm ist, ne? Ich finde es auch, also für mich ist es zumindest nicht schlimm, auch mal 8, 9 Uhr, kennst du das ja auch, bei uns die Zeiten manchmal auch mal WhatsApp zu beantworten, ne? So, also habe ich jetzt selber gar kein Problem mit, aber wenn die Partnerin dann Probleme damit hat, dann wird es vielleicht ein Problem für die Beziehung. Ne?
Wenn das Fundament zu Hause stabil ist und beide sich darüber gut austauschen können, dann ist das kein Problem. Dann ist das völlig in Ordnung. Ja. Wie du schon sagst, ich antworte auch mal abends oder am Wochenende. Zwischen Ina und mir ist committed, dass wenn ich einen Gedankenimpuls habe, mitten im Gespräch, dann hole ich das Handy raus, trage das kurz bei Trello ein. Nur ein Stichpunkt, weil dann kann mein Unterbewusstsein das wieder gehen lassen und dann bin ich wieder im Gespräch. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich in Gedanken anfangen, das zu verfolgen, damit ich es auch nicht vergesse und könnte im Gespräch mich folgen. Wenn du solche Dinge einbaust und das ist für beide stimmig, dann ist das alles kein Problem.
Ja, cool. So eine Besonderheit. Ja, sehr schön. Erstmal vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input, für das Gespräch hier über 45 Minuten. Wenn man jetzt mehr Infos haben will, du hast den Podcast schon erwähnt, ne? Den werden wir verlinken. Ansonsten macht es sicherlich Sinn, einfach mit euch mal zu sprechen. Ne? Selbst wenn es dann vielleicht denkt oder die ja zuhören, hey, ist eigentlich alles gut und so weiter, ne? Weil das ist ja immer, viele kommen dann wahrscheinlich eher was zu spät, ne? Weiß nicht, wie, ne? Zu spät. Und ich finde, man kann immer auch was machen, wenn man denkt, ja, eigentlich ist soweit alles gut, ne? Um auch die Beziehung einfach auch zu verbessern. Ne? So.
Absolut, also das ist das Hauptthema, dass viele zu spät kommen. Das ist sehr, sehr relevant. Dann wird es natürlich einfach deutlich schwieriger und man hat eine lange Phase von, wenn man so möchte, unnötigen Leid hinter sich. Ja. Man hätte viel früher aus dieser Leitsituation rauskommen können, weil es ja auch teilweise eine psychosomatische Symptome mit sich bringt und so weiter. Das hätte man gar nicht gebraucht. Also dann lieber präventiv, so früh wie möglich, sich da Unterstützung holen. Dann geht es auch wesentlich schneller. Mhm. Man kann sich viel Leid ersparen. Das hat Vorteile für verschiedenste Bereiche. Da kann man sich einfach bei uns fürs telefonische Erstgespräch melden. Mhm. Wir sind 12 Coaches im Team inzwischen, die unsere Paare betreuen mit eben verschiedenen Schwerpunkten. Die einen mögen auch lieber Einzelcoachings und Prägungen lösen, damit die Beziehung gut läuft. Die anderen, die mögen eben gerne Paare mit den Themen. Wir begleiten auch Trennungen. Die anderen machen eben lieber eine Trennungsbegleitung, wo wir anleiten, wie sagt man es den Kindern, damit da möglichst wenig prägende Dinge entstehen. Und Ina und ich machen das sehr gerne mit Unternehmern, Selbstständigen. Da haben wir sehr viel Spaß dran, weil man eben so einen doppelten Impact hat. Mhm. Man kann auf der Familienebene Impact leisten und das schöner gestalten, aber hat gleichzeitig so eine Wechselwirkung mit dem Unternehmen, wo dann eben auch mehr Performance drin ist.
Mhm. Ja, sehr gut. Dann vielen, vielen Dank an die Zuhörer. Ja, meldet euch beim Florian, bei den Lebensidealisten und ja, geht das an und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.